So. Und dann muss ich den hier nochmal wegmachen. Schauen wir mal weiter. Also das kennen wir schon. Wir wissen ja, wo wir uns noch befinden. Genau, dann schauen wir wieder, was wir uns heute anschauen. Wir sind in der Klasse 5 und die hatte ich ja zwei geteilt. Da hatte ich jetzt einmal Samsara mit euch durchgegangen. Und heute gucken wir uns jetzt nochmal an, genau, was Entsagung ist. Ja, und wie immer, bevor wir das tun, einmal das Mandala. Wer hat denn heute Stimmelust?
Ja, ich kann es machen. Ach so, machst du?
Ich glaub, wer hattest du das letzte Mal? Nee, letztes Mal hatte, glaube ich, Evelyn, ne?
Ja,
Du kannst auch,
Evelyn.
Vera. Alles
Okay,
gut.
dann kannst du das
Okay.
nächste Mal.
Okay.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles da. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Vidam Kuru Ratna Mandala Kamandiyataya. Ich reiche meinen Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Leben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Wunderbar, vielen Dank. Dann schauen wir mal, wie wir das anstellen, was wir da tun können. So, erst nochmal die Wiederholung der letzten Klasse. Da hatten wir ja uns angeschaut, auch was ein guter Schüler ist. Ja, da hatten wir auch eine Frage zu, nämlich die drei Voraussetzungen eines guten Schülers, so wie man sie in Ayadevas 400 Versen findet. Und wir hatten herausgefunden, dass das jemand sein sollte, der unvoreingenommen ist, der also kommt, um wirklich was Neues dazu zu lernen. Und ja, also man sagt ja immer so, die Ohren hat zu hören. Und die zweite Eigenschaft ist, dass er intelligent ist und damit ist vor allen Dingen gemeint, dass er halt ja in der Lage ist, auch die Dinge zu durchdenken und genauer zu betrachten. Und die dritte Eigenschaft war, dass diese Person bereit ist, sich anzustrengen, weil es ja manchmal auf diesem Weg auch nicht immer so reibungslos unbedingt geht und dass dann jemand trotzdem das Durchhaltevermögen hat. So, damit hatten wir im Grunde die drei Komponenten, haben wir dann abgeschlossen. Also wir hatten ja schon gesagt, was ist eben der authentische Inhalt, also das Dharma, das hatten wir gesagt. Wir hatten gesagt, was ist jemand, der das gut vermitteln kann, was ist also ein authentischer und guter Lehrer. Und jetzt haben wir eben den dritten im Bund sozusagen, was ist ein guter Schüler. Das hatten wir uns das letzte Mal eben angeschaut. Ja, und dann hatten wir uns angeschaut, was mit Samsara gemeint ist. Und da hatten wir auch herausgefunden, es ist eben Kreislauf des Lebens. Und dass es bedeutet, dass wir gezwungen sind, unreine Anhäufungen bei einer Wiedergeburt anzunehmen. Und zwar immer und immer wieder. Und es wurde halt dieses mit diesem Kreislauf eben, wiedergegeben und dass wir an diesen Kreislauf gefesselt sind, eben durch diese unreinen Anhäufungen. Genau, und eben es geschieht durch Karma. Und Karma bedeutete, haben wir auch rausgefunden, Bewegung des Geistes. Und das Ganze entsteht eben aus der Unwissenheit, eben im Rad des Lebens, in der Mitte, da entspringt alles raus. Das sind eben immer diese drei symbolischen Tiere, das Schwein für die Unwissenheit, die Taube für die Gier und die Schlange eben für die Wut oder den Hass. Und dadurch, dass unser Geist dann eben aus Unwissenheit nach denen greift oder sie von sich fernhalten möchte, fangen wir halt in der Regel an, uns unethisch zu verhalten, wenn es nicht drauf, also wenn es drauf ankommt, und dadurch generieren wir eben schlechte Samen und damit auch wieder schlechte Resultate. Also, genau, der Geist greift immer wieder nach irgendetwas, das ist dann die Taube. Und das, was der Geist ablehnt, weil er das eben als negativ interpretiert, das ist eben dann die Schlange. Und immer resultierend aus einer falschen Weltsicht. Das war unser Schwein. Und zwar, was ist eine falsche Weltsicht? Das ist ein falsches Verständnis davon, wie die Welt und auch wir als Personen existieren. Und davon auch, wie wir die Dinge, die wir uns wünschen, wirklich bekommen können. In der Regel missverstehen wir, wie das alles wirklich existiert und zusammenhängt. Und basierend auf diesem Missverstehen verhalten wir uns dann eben in einer Art und Weise, die uns in Samsara, eben dem Leidenskreislauf, gefangen hält. Ja, dann hatten wir uns eben angeschaut, wie wir uns im Grunde zusammensetzen als Person, und hatten eben gelernt, dass es diese sogenannten Anhäufungen gibt und dass die momentan unrein sind. Und weil sie unrein sind, also eben nicht auf korrekter Weltsicht basieren, aus dem Grunde leiden wir. Und wir haben auch gelernt, es ist aber möglich, diese Anhäufung umzuwandeln in reine Anhäufung. Und wenn uns das gelingt, dann leiden wir auch nicht mehr. Im Text unter den Anmerkungen stand nochmal ein sehr schöner Absatz, was denn ein normal leidendes Wesen ist. Und da geht eben diese Anmerkung auch nochmal darauf ein, auf diese Anhäufung. Und dort steht nämlich, unser Wesen besteht aus unserer physischen Form, unseren Gefühlen, unserer Unterscheidungsfähigkeit, unseren mentalen Funktionen und verschiedenen anderen Anteilen, sowie unserem Bewusstsein. Und das wird eben auch Haufen genannt. Oder Gruppen von Dingen, die uns ausmachen. Denn jeder dieser fünf Bereiche besteht aus zahlreichen Elementen, die angehäuft werden. Sie sind unrein, weil sie im Grunde genommen das Ergebnis unserer schlechten Gedanken und unwissenden Taten sind und ihrerseits wieder schlechte Gedanken und unwissende Taten verursachen. Genau, und diesen unteren Bereich hier, den hatten wir schon das letzte Mal. Ich habe jetzt nochmal dazu genommen. Ich hatte letztes Mal stand hier nur die Wahrnehmung und hier in diesem Text, und also hier hatten wir die Wahrnehmung das letzte Mal nur, und in diesem Text steht halt die Unterscheidungsfähigkeit noch als Begriff, die habe ich jetzt hier dazugefügt. Ups, jetzt einmal zurückgesprungen. So. Genau, und die Andrea hatte das letzte Mal gefragt, ob das auch das Gleiche ist wie Aggregate. Und dem ist so. Also es sind tatsächlich nur unterschiedliche Begriffe. Also Haufen, Gruppen, Aggregate, ja. Und auf Tibetisch, auf Sanskrit heißt es Skandas. Also das ist mit wahrscheinlich das Eindeutigste. Genau. So, dann hatten wir uns angeguckt das letzte Mal, dass Samsara eben der Zustand ist, in dem wir immer und immer wieder einen Strom unreiner Teile haben, der uns aufgezwungen wird. Und dieser Strom, damit waren halt die Wiedergeburten gemeint. Und wir hatten halt gelernt, okay, Freiheit bedeutet dann, dass wir mit reinen Teilen wiedergeboren werden. Und Entsagung bedeutet, dass wir unseren unbefriedigenden Zustand in Samsara eben nicht wollen. Dass wir uns daraus befreien wollen. Ja, das war die Wiederholung. Vielleicht ist es jetzt so wieder langsam nochmal im Kopf hochgekommen, auch wenn man zwischenzeitlich nicht ganz so viel Zeit hatte, vielleicht nochmal reinzuschauen. Ja, und heute wollen wir uns eben nochmal genauer anschauen, was ist Entsagung. Also, wir brauchen Entsagung, um uns aus Samsara befreien zu können. Auf Tibetisch heißt Samsara Korva und das bedeutet, dass sich etwas dreht oder rund ist wie ein Rad oder eine Münze. Und Samsara, das steht überall mit M und ich sage es auch jetzt immer noch mit M. Und es ist aber interessanterweise ein ganz allgemein üblicher Übersetzungsfehler. Eigentlich müsste es heißen Sansara mit N. Also wenn ihr mal jemanden hört, der das so oder so ausspricht, das liegt dann eben daran, dass dieser Übersetzungsfehler sich sozusagen eingeschlichen hat. Ja, und Korva, also das, was sich immer wieder dreht und rund ist wie eine Münze, damit ist eben dieser immer wiederkehrende Leidenskreislauf gemeint. Selbst wenn wir sterben, werden wir halt wiedergeboren in einem leidenden Zustand. Deshalb halt Korva. Ja, wir hatten das letzte Mal gesagt, dass es sich bei Samsara nicht um einen Ort handelt, wie zum Beispiel unsere Welt, sondern dass es sich dabei um einen Zustand des Geistes handelt, der mit Leiden verbunden ist. Und dass wir durch unser Karma gezwungen sind, immer und immer wiedergeboren zu werden, eben mit unreinen Anhäufungen oder Teilen, die uns ausmachen und die im unreinen Zustand eben Leiden verursachen. Also, wenn wir uns aus Samsara befreien wollen, dann müssen wir erstmal erkennen, in was für einem leidvollen Zustand wir uns derzeitig überhaupt befinden, damit wir überhaupt erst einmal den Wunsch entwickeln, uns befreien zu wollen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das war letztes Mal auch im Text beschrieben, mit jemandem, der in einem Zuchthaus sitzt, einem Gefangenen. Und wenn er halt niemals fliehen will, dann wird er es auch nie versuchen. Und wenn er es nie versucht, dann wird es ihm auch nie gelingen. Ganz einfach. Also als erstes muss der Wunsch vorhanden sein, dem jetzigen Zustand entfliehen zu wollen. Ja, und Entsagung bezieht sich eben auf diesen geistigen Zustand, der Leiden mit sich bringt, Samsara. Also mit Entsagung wollen wir diesen Zustand, den haben wir halt erkannt, als Leiden und dem wollen wir entfliehen. Deshalb haben wir ja auch so sehr eingehend eben die Meditation über die Entsagung gemacht und uns wirklich angeschaut, stimmt das, was da einfach so behauptet wird im ersten Moment? Ja, stimmt das, dass so viel Leiden in unserem Leben vorhanden ist? Und Entsagung, das war ja das tibetische Wort Negyung und das bedeutete eben, einen Ort definitiv zu verlassen. Damit ist halt gemeint, dieser geistige Zustand, der uns das Leiden bringt. Also Entsagung ist der starke Wunsch, diesem geistigen Zustand, der mit Leiden verbunden ist, zu entkommen. Diesen Ort, den wir jetzt ja gerade gesagt hatten, es ist eben ein geistiger Zustand, der Ort, von dem wir sprechen, dem wollen wir entkommen, weil wir ihn eben als leidend erkannt haben oder als leidvoll. Ja, und in der fünften Klasse gibt es eine Frage Nummer 2 und da werden wir gefragt, warum ist Entsagung unerlässlich, um den Kreislauf des Lebens zu entkommen? Das ist der erste Teil der Frage. Den zweiten Teil schauen wir uns etwas später an. Ja, also es geht halt darum, was wir eben gerade schon besprochen hatten, man muss den Wunsch haben zu entkommen, den Ort, eben diesen geistigen Zustand, in dem man sich zurzeit befindet, zu verlassen. Den Wunsch muss ich haben. Ohne einen solchen Wunsch wird es nicht geschehen, dass man diesem Zustand, diesem Ort entkommt. Also Entsagung ist der Wunsch, den Ort zu verlassen und den brauche ich dringend, sonst werde ich das nie tun, eben wenn man dieses Bild vom Zuchthaus, vom Gefangenen im Zuchthaus vor Augen hat. Deshalb brauchen wir diesen Wunsch, diesen Ort zu verlassen. Sonst kommen wir nie aus Samsara heraus. Ja, eines der grundlegenden Ziele im Buddhismus ist eben diese Reihe von unfreiwilligen, erzwungenen Wiedergeburten in einem alternden physischen Körper und einem leidhaften Geist zu stoppen. Und zwar für immer. Und Befreiung bedeutet, dass wir nicht mehr gezwungen sind, wiedergeboren zu werden. Eben in diesem alternden und für Krankheiten anfälligen Körper. Und eben auch mit diesem Geist, der es sehr schwer hat, zur Ruhe zu kommen, in der Ruhe zu sein und eben ohne Leiden zu sein. Also wir sind durch unser Karma, die Bewegung des Geistes, der ja immer wieder greift, also das will ich haben oder das will ich auch nicht haben, also greifen oder von sich fernhält. Also durch diese Tätigkeit des Geistes und den damit verbundenen negativen Taten oder eben unseren Gedanken oder dem, wie wir Dinge aussprechen, durch das alles sind wir eben an unsere unreinen Teile gekettet, diese Anhäufung, die diese Leiden verursachen dann wieder. Also durch diese Anhäufung, die unrein sind, habe ich auch einen unreinen physischen Körper. Ja, und unrein heißt halt, dass er halt vergeht, dass er krank wird, dass er anfällig ist. Und das Verständnis von Leerheit, also das Verständnis, dass die Dinge keine Natur aus sich selbst heraus haben, keine Eigennatur, kann diese negativen Gedanken und Taten, die nämlich auf der falschen Weltsicht beruhen, beseitigen. Und zwar für immer. Also, dass ich eben verstehe, welches Objekt auch immer hat nicht aus sich selbst heraus die Natur, mich glücklich zu machen oder auch mich unglücklich zu machen. Sondern es kommt halt von meinen vergangenen Taten, wie ich mich anderen gegenüber verhalten habe. Und wenn ich das verstehe, werde ich auch meine Taten, die ich heute begehe, halt entsprechend überdenken und werde dann auch ein anderes Resultat erreichen. Das, was ich eben vorher mit der falschen Weltsicht erreicht habe, wir alle ja, also eben diesen Körper, der vergehen muss zum Beispiel. Ja, kommen wir zum zweiten Teil der Frage Nummer 2 aus der Klasse 5. Welche Beziehung besteht zwischen Entsagung und dem Wunsch, Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen? Und wenn man da so ein bisschen in den Text hineinschaut, dann findet man auf Seite 81 diesen kleinen Abschnitt. Du kannst nur dann Mitgefühl erlangen, wenn du die Situation, in der sich die anderen befinden, begreifst. So, also Entsagung ist die Voraussetzung für Bodhicitta, weil nur wenn ich verstehe, dass ich selber auch also in einem leidvollen Zustand mich befinde, nur dann kann ich natürlich auch verstehen, dass jemand anderes, der sich in dem gleichen Zustand befindet, auch leidet. Wenn ich mich nicht als leidend wahrnehme, nehme ich natürlich auch den anderen nicht als leidend wahr. Und Bodhicitta ist eben großes Mitgefühl, wo man eben den anderen auch mit aus dem Leiden herausführen möchte. Also Entsagung, der Wunsch, den Ort zu verlassen, weil ich verstehe, dass ich mich hier in einem leidenden Zustand befinde, ist die Voraussetzung für Bodhicitta. Also der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Großes Mitgefühl, Bodhicitta, kannst du nur erlangen, wenn du deine eigene Situation, in der du dich befindest, begreifst. Nur wenn du dein eigenes Leiden wahrnimmst und dich davon befreien möchtest, kannst du den Wunsch entwickeln, auch anderen in der gleichen Situation zu helfen und sich eben auch daraus zu befreien. Nur wenn du dein eigenes Leiden begreifst, begreifst du, dass du dich in einer leidhaften Situation befindest, kannst das auch erkennen, dass andere sich ebenfalls in einem solchen Zustand befinden. Auf Seite 79 finden wir dazu auch noch was. Um uns aus diesem Kreislauf des Lebens zu befreien, müssen wir erkennen, dass alles daran von Natur aus absolutes Leiden ist. Dies wiederum führt zu Entsagung, also dem Wunsch, diesen Ort, diesen Zustand zu verlassen. Also die beiden Dinge gehören zusammen. Und das haben wir jetzt ja und ihr ja auch durch den ersten Teil der Meditation mit der Entsagung ja auch sehr genau betrachtet. Und ich denke, da habt ihr einiges entdeckt, was das wahrscheinlich bestätigt hat. Weil sonst wärt ihr nicht mehr da. Würdet nicht jeden Abend wieder kommen, wenn wir uns wieder treffen. Gut. Also, Mitgefühl entwickelt sich aus der Erkenntnis, dass der andere genauso ist wie ich. Genau wie ich leidet er unter seinem Karma und seinen unreinen Anhäufungen, die ihn leiden lassen. Und genau wie ich würde er gern frei von Leiden sein. Und genau wie ich wünscht er sich eine Existenz anhaltenden Glücks. Und das Schöne ist, dass es einen Weg dorthin gibt, nämlich unseren Lamrim, den Stufenweg zur Erleuchtung. Ja, und noch schöner ist, dass wir schon die ersten Stufen auf diesem Weg kennen, nämlich unsere drei Hauptpfade von Chi, Zong, Kappa. Könnt ihr die benennen? Also als Bild, ich muss jetzt selber gerade überlegen, was das war. Also eins der Bilder ist ja dieser Mönch, der sitzt. Und dann hatten wir eins der Bilder mit den, also was wir eben gerade auch gesehen haben, im Flussbett, wo die Füße quasi sich wegbewegen. Und was war denn? Jetzt muss ich selber überlegen, was das andere noch war. Ach so, und das andere Bild war das Auge. Fällt dem einen oder anderen irgendwas dazu ein? Ist nicht schlimm, wenn nicht, aber es hilft ja beim Vertiefen. Die drei Hauptpfade. Und gar nicht so akademisch, gar nicht so, also nur, wenn euch das zu den Bildern einfällt. Wenn ihr euch an die Bilder erinnert und es fällt euch ein Begriff dazu ein. Kann ja den ersten, also ich mag immer gern, ist einer meiner Lieblingsbilder ist diese Füße durch das Flussbett, ist eben Entsagung, also ein Ort definitiv verlassen worden. Entsagung ist einer.
Bodhicitta.
Bodhicitta, genau, das ist der Mönch, genau, das ist, also dieser meditierende Mönch habe ich jetzt als Bild ausgesucht, genau.
Und die korrekte Weltsicht.
Die korrekte Weltsicht, genau. Mhm, genau, das ist das Auge. Sicht, das Auge und Bodhicitta, das, ja. Also ihr könnt auch hier zu diese wunderbaren Kleinen, das ist auch Bodhicitta, wenn euch das besser gefällt. Die gehen dann Hand in Hand ins Glück irgendwann. Genau. Vielen Dank, Helga. Wunderbar. Prima. Also, das Schöne ist, wir kennen halt schon den Weg, der uns eben in diesen Zustand bringt, des anhaltenden Glücks. Und wir kennen schon die drei Hauptpfade. Entsagung, einen Ort definitiv verlassen zu wollen, weil wir halt festgestellt haben, dass das, wo wir uns gerade befinden, wirklich Leiden ist. Bodhicitta, der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, also ein Buddha zu werden, um auch, also um erstmal sich selber natürlich auch zu befreien, aber dann das Wunderbare eben auch alle anderen und die korrekte Weltsicht oder auch Weisheit. Ja, und dabei haben wir jetzt eben auch schon nochmal wiederholt bekommen, ist Entsagung die Voraussetzung für dieses große Mitgefühl, für Bodhicitta, diesen Wunsch, ein Buddha zu werden, um allen Lebewesen helfen zu wollen. Dafür brauche ich erstmal Entsagung. Ich muss erstmal verstanden haben, in was für einer Situation ich mich befinde. Ich muss sie erkannt haben als eine leidende Situation und erst dann kann ich überhaupt Bodhicitta entwickeln, überhaupt den Wunsch, mich selbst zu befreien und dann ja auch erst den Wunsch, andere auch zu befreien. Und dieser Weg, der Lamrim, der hält eben alles für uns bereit, was wir benötigen, um zum Beispiel den ersten Hauptpfad erstmal zu realisieren, nämlich die Entsagung. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, wie das funktioniert. Das ist ja heute unser Thema, die Entsagung. Da findet man auch wieder im Text auf Seite 81 einen Hinweis. Also es gibt zwei Arten von Entsagung. Und im Text steht, dass wir erstmal darüber sprechen, wie man das Verlangen nach dem jetzigen Leben beendet. Und dann, wie man das Verlangen nach zukünftigen Leben beendet. Weil wenn wir, dieses Leben hinter uns haben, dann, verlassen wir gefühlt vielleicht einen Ort, aber wir wissen ja, es ist ein geistiger Zustand und im nächsten Leben wird uns wieder ein leidvoller Zustand umgeben, weil wir es nicht geschafft haben, die Ursachen dafür wirklich zu beseitigen. Und deshalb muss man nämlich sowohl in diesem Leben das Verlangen, nach dem Leben jetzt eben beenden, aber natürlich auch nach zukünftigen Leben. Weil wir haben ja oftmals die Hoffnung, im nächsten Leben wird alles besser, so ungefähr, aber das ist eben leider nicht so, weil durch unsere Meditation haben wir eben auch schon festgestellt, dass überall am Ende des Tages dann doch Leiden auch mit drin steckt. Ja, und dann können wir auf Seite 82 ein bisschen mehr dazu erfahren, wie das denn jetzt geht, diese Entsagung zu erreichen. Also erstmal, mit Verlangen nach diesem Leben meinen wir das Verlangen nach Glück und Ruhm in diesem Leben, wo man sich dauernd sagt, wenn ich nur mehr gute Dinge im Leben bekommen könnte. Also hier steht jetzt als sonst jemand auf der Welt, aber ich finde, es reicht auch, wenn man sich das nur sagt, wenn ich nur mehr gute Dinge in diesem Leben bekommen könnte. Das beste Essen, die feinste Kleidung, den berühmtesten Namen und all das Übrige. Jeder, der sich auf einen spirituellen Weg begeben will, muss das Verlangen nach den Dingen dieses Lebens beenden. Und wie beendet man nun dieses Verlangen? Und da gibt es hier eine ganz klare Anweisung. Du musst über die zwei Stufen nachdenken. Und zwar heißt die erste, die große Bedeutung dieses Lebens mit Muße und Glück und die Schwierigkeit ist zu erlangen. Und die zweite Stufe eben mit dieser Methode, das Verlangen nach diesem Leben und nach dem nächsten Leben zu beenden. Die zweite Stufe ist unsere Vergänglichkeit, die Tatsache, dass wir sterben müssen, darüber nachzudenken. Und an dieser Stelle finden wir eben auch schon wunderbare Hinweise für die Frage Nummer 3. Die lautet nämlich, zwei der Stufen des Pfades sind dazu bestimmt, also des Pfades, wir befinden uns jetzt auf dem Pfad der Entsagung. Und zwei Stufen auf diesem Pfad sind dazu bestimmt, das Verlangen nach diesem Leben zu beenden. Jetzt geht es nur nach diesem Leben. Und jetzt sollen wir sie halt benennen. Und ja, das können wir hier oben dann eben nachlesen. Also, die erste Meditation. Also insgesamt zwei Meditationen und wir schauen uns jetzt mal die erste Meditation dazu an. Nämlich, wir schauen uns an, wie schwierig es ist, so ein Leben, wie wir es gerade führen, überhaupt zu erlangen. Ja, und da sollte uns bewusst werden, wie schwierig es ist, zum Beispiel erstmal ein Leben zu erhalten, in dem man als Mensch geboren wird. Dass es alles andere als selbstverständlich ist, als Mensch geboren zu werden. Dann sollten wir uns betrachten, dass wir in einem Land leben, in dem Ethik und Moral gelebt werden, was auch nicht selbstverständlich ist. Und wir alle haben einen Körper mit intakten Sinnesorganen. Wir sind alle gesund zur Welt gekommen und haben uns alle gut entwickelt. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Dann haben wir eine Intelligenz, die zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Also wir, wenn wir ganz gut mal auch auf uns hören, auf unser Innerstes, wir haben diese Intelligenz in uns, dass wir das können. Wir können das unterscheiden. Und wir sind in der Lage, klar zu denken und dieses Denken auch weiter zu trainieren. Naja, und das ist auch nicht selbstverständlich. Und auf diese Art und Weise, dass wir eben so gut klar denken können und das Denken auch wirklich trainieren können, eben durch solche Unterweisungen zum Beispiel, dadurch sind wir auch in der Lage, mehr und mehr von der Leerheit verstehen zu können. Denn das ist es, was uns letztendlich aus Samsara befreien wird, das Verständnis von Leerheit. Mit dem Verständnis der Leerheit werden wir in der Lage sein, unsere unheilsamen Verhaltensweisen und Instinkte zu überwinden, und uns stattdessen heilsam zu verhalten, sodass wir dann auch das gewünschte Ergebnis, nämlich den Zustand anhaltenden Glücks für uns selbst und für andere verwirklichen können. Wir sollten auch darüber nachdenken, dass es nicht selbstverständlich ist, die Muße zu haben, die Zeit zu haben. So wie wir alle hier, also wir sind ja auch alle heute Abend hier versammelt, also haben wir die Zeit heute Abend. Das ist nicht selbstverständlich, diese Zeit zu haben, das Dharma zu studieren zu können. Und es ist auch nicht selbstverständlich, Zugang zu all diesen großartigen, authentischen Texten zu haben. und all diesen wunderbaren Lehrern, die eben auch teilweise zu uns kommen, von Amerika, zu uns herfliegen, um uns zu unterweisen und uns diese Inhalte eben auch auf eine verständliche Art und Weise lehren und auch für uns da sind, wenn wir Fragen haben. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und das ist die erste Meditation, die uns hilft, eben Entsagung zu verwirklichen. Also den Wunsch, diesen Ort zu verlassen. Und dann eben das Verlangen nach diesem Leben eben auch beenden. Das ist die Meditation Nummer 1, die wir dafür nutzen. Dann die zweite Meditation. Da geht es über unsere eigene Vergänglichkeit und eben den Umstand, dass wir sterben müssen. Diese beiden Meditationen, also diese beiden Stufen auf dem Stufenweg, dem Lam Rim, und da jetzt eben auf einer unserer Hauptpfade, der Entsagung, diese beiden Meditationen sind dazu bestimmt, unsere Anhaftung an dieses Leben und auch an ein nächstes Leben oder andere nächste Leben im immer wiederkehrenden Daseinskreislauf loslassen zu können. Die geistige Haltung von Entsagung ist, dass man ganz klar und bewusst für sich wahrnimmt, dass es in dieser Art von Leben nichts gibt, das uns von wirklicher dauerhaft, also was von wirklicher dauerhafter Bedeutung für uns ist. Dass es darin nichts gibt, was uns wirklich das geben könnte, wonach wir uns in unserem Innersten sehen. Es gibt nichts in diesem Leben, das uns das Gefühl dauerhaften Glücks geben kann. Betonung auf dauerhaft. Und diese Klarheit hilft uns, unsere Begierden nach diesem Leben und auch nach nächsten Leben im immer wiederkehrenden Daseinskreislauf zu überwinden. Um die Leerheit direkt sehen zu können, ist es die Voraussetzung, dass unser Geist begierdefrei ist. Man spricht auch davon, dass der Geist das Reich der Begierde verlassen haben muss, um Leerheit direkt zu sehen. Und um die korrekte Welt sich zu verwirklichen, müssen wir die Leerheit direkt sehen. Anders geht's nicht. Also wir können erstmal ein intellektuelles Verständnis uns erwerben, durch eben Studieren. Aber damit wir wirklich es schaffen, unsere Tendenz, also unsere natürliche Art, unsere instinktive Art, uns zu verhalten, nämlich Dinge unbedingt haben zu wollen oder eben Dinge unbedingt von uns fernhalten zu wollen, um das wirklich kappen zu können, müssen wir die Leerheit direkt sehen. Das ist nochmal was anderes. Das muss halt in einer tiefen Meditation passieren. Und dafür müssen wir in die Ruhe kommen. Und um in die Ruhe kommen zu können, muss unser Geist begierdefrei sein. Sonst hat er nicht die nötige Ruhe. Also in dem Moment, in dem unser Geist die Leerheit direkt sieht, ist er in einem anderen Reich. So nennt man das. Also nicht mehr im Reich der Begierde. Und in dieser Meditation, in der wir Leerheit direkt sehen, sind wir dann mit unserem Geist auf der sogenannten ersten Ebene des Reichs des Formlosen. Das bedeutet, mit unserem Körper sind wir immer noch hier. Wir sitzen noch an dem Ort, wo wir uns hingesetzt haben, zu meditieren. Aber unser Geist ist wirklich in einem ganz anderen Reich. Und man braucht dafür eine sehr starke Konzentrationsfähigkeit. Und dafür muss man die physischen Begierden überwunden haben, um eben dann die Leerheit direkt zu erkennen. Also diese Meditation 1 und 2, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben, die soll uns also helfen, unsere Begierden, unsere Anhaftung an dieses Leben oder diese Art von Leben beziehungsweise Lebenskreislauf zu überwinden. Also mit der Art des Lebens ist halt gemeint, ja, es gibt ein paar nette, schöne Dinge, und die machen uns auch sehr viel Freude und über die sollen wir uns auch freuen, aber die machen uns am Ende des Tages nicht wirklich glücklich und vor allem nicht dauerhaft. Dazwischen kommt immer wieder Leidhaftes. Und diese Meditation soll uns das immer wieder vor Augen führen, sodass wir es wirklich dann schaffen, uns auf den Weg zu machen in eine andere Realität. die nicht leidvoll ist. Also, die erste Meditation soll uns dabei helfen, darüber nachzudenken. Also die erste war jetzt diese hier. Die erste Meditation soll uns helfen, darüber nachzudenken, was für ein Glück es braucht, solch ein Leben, das wir führen, zu erlangen. Das ist eben, wie wir es schon sagten, überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, solch ein Leben zu führen, wie wir es gerade tun. Das ist überhaupt kein Selbstläufer. Mit all den Gelegenheiten, mit der Zeit, die wir zum Beispiel auch gerade jetzt zur Verfügung haben. Und diese beiden Meditationen sollen uns also helfen, die Anhaftung an dieses Leben loslassen zu können. Also helfen, Entsagung zu erlangen. Also eben wirklich diesen Wunsch, den tiefsten Wunsch, ja, ich will wirklich diesen Geisteszustand, diesen Ort des Leidens verlassen. Ich habe das jetzt mir alles ganz genau angeguckt. Und im Buddhismus wissen wir, wir haben unendliche Leben schon gehabt, immer und immer wieder. Wir haben schon alles erlebt, wir haben schon alles getan, vom Schlechten bis zum Guten, alles. Wir sind da mehrfach durch. Und diese Meditation soll uns nochmal vergegenwärtigen, das ist, wie gesagt, es gibt noch ganz andere Bereiche als unser menschliches Leben zum Beispiel. Und es gibt auch noch ganz andere menschliche Leben, die nicht so viel Glück hatten wie wir. Und das soll uns eben, das wird auch uns dabei helfen, dass der Geist das sehen kann sozusagen, dass es hier gar nicht so viel mehr für uns zu holen gibt, was uns wirklich glücklich macht. Betonung auf wirklich und dauerhaft. Ja, dazu hat Geshe-la ein Beispiel erzählt, wie sich das anfühlt, so mal, um mal so einen Hinweis zu bekommen. Und Geshe-la beschreibt die geistige Haltung von Entsagung so. Gehen wir mal davon aus, wir kriegen alle, was weiß ich, morgen früh 100 Millionen Dollar oder was auch immer, eine Menge Geld. Und wir dürfen das bis zum Abend ausgeben. Ja, und dann stehen wir da und fangen mal an zu überlegen. Und dann denken wir so nach, was kaufen wir uns jetzt davon? Und wenn wir eine geistige Haltung von Entsagung haben, dann wird uns auffallen, so richtig fällt uns gar nichts ein, was wir jetzt unbedingt jetzt heute mit dem vielen Geld kaufen müssen. Also uns fällt auf, es gibt eigentlich nichts, was wir wirklich haben müssten oder möchten. Uns fällt nichts ein, wovon wir glauben, es haben zu müssen, weil es wirklich segensreich für uns wäre oder weil es wirklich etwas Heilsames für uns wäre, worauf wir uns verlassen können, was uns dann auch wirklich hilft. Also wir überlegen und uns fällt auf, ja, das könnte ich kaufen, brauche ich aber eigentlich nicht. Gibt mir nicht das, was ich wirklich haben möchte. Also im tiefsten Innersten, was ich mir wirklich wünsche. Gibt nichts, was ich mir kaufen kann. Hier in dieser Welt, was mir wirklich das gibt, was ich im tiefsten Innersten mir wünsche. Du merkst, es gibt nichts. Und damit sind alle Dinge gemeint, die halt vergänglich sind. Aber den wir jetzt vielleicht gar nicht mehr so sehr, aber ja doch, also in unserer Vergangenheit sicherlich und viele andere Menschen ja auch noch, denen einfach Menschen gerne nagen, dass diese Dinge sie glücklich machen. Und von denen du jetzt aber in diesem Beispiel gemerkt hast, dass sie dir eben kein dauerhaftes Glück bringen können. Also dieses Beispiel, was Geshe-la sagt, ist so ein Hinweis darauf, was die geistige Haltung von Entsagung ist. Das ist, denke ich, nochmal so ganz anschaulich, um da mal reinzuspüren, ob da dem einen oder anderen noch was einfällt oder ob wir alle schon so sagen, ja, auch schon so die Schultern zucken und sagen, eigentlich fällt mir jetzt nichts ein, was ich unbedingt noch bräuchte. Also, es ist wichtig, in der Essenz zu verstehen, wie kostbar die Zeit ist, die wir jetzt in diesem Leben zur Verfügung haben. Und das ist das erste Gegenmittel, dass wir zur Überwindung von Begehren anwenden. Auch da findet man im Text, in den Anmerkungen, wieder ein paar sehr schöne Textstellen. Für die Befreiung gibt es 8 verschiedene Hindernisse. Und diese sind also falsche Weltsicht. Das würde sein, zu glauben, dass das, was man tut, nicht zu einem zurückkommt. Also zum Beispiel zu glauben, Wenn ich eine kleine Lüge erzähle gegenüber meinem Geschäftspartner und dadurch einen Gewinn erwirtschafte, dann bekomme ich Gewinn, aber ich bekomme nicht ein Problem mit dieser Lüge. Das ist die falsche Weltsicht. Dann ein weiteres Hindernis, Geburt als Tier. Das ist auch möglich. Es ist nicht selbstverständlich, als Mensch geboren zu werden. Oder noch ein Hindernis, Geburt als gieriger Geist. Auch diese Realität gibt es. Es ist immer alles ein Geisteszustand, also auch ein gieriger Geist ist ein Geisteszustand, aber der existiert. Genauso wie unsere jetzige Realität auch ein Geisteszustand von uns ist und der existiert auch. Ja, leider gibt es auch die Geburten der Hölle. Das ist definitiv ein Hindernis für die Befreiung. Geburt in einem Land, wo die Lehre des Buddha nicht verfügbar ist. Auch sowas gibt es. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns das alles so zugänglich ist. Dann Geburt in einem unzivilisierten Land. Das ist so ein altertümlicher Begriff in diesen Texten. Das bedeutet, dass niemand mehr wirklich sich ethisch oder moralisch verhält. Oder eben auch Menschen ihre Gelübde eben nicht einhalten, die gar nicht kennen, gar nicht genommen haben. Aber im moderneren Sinne ist es eben keine Ethik, keine Moral wirklich. Auch eine Geburt als geistig behinderter Mensch ist ein Hindernis. Oder als jemand, der so behindert ist, dass er die Lehren nicht praktizieren kann. Und auch eine Geburt als langlebiges Vergnügungswesen, auch diese Realität gibt es. Und da befindet man sich auch in einem Paradies, aber das ist alles vorübergehend. Auch das ist ein Hindernis zur Befreiung. Ja, und in der Anmerkung 105, Glück, da geht es eben auch nochmal eben zu betrachten, was für Glück wir haben. Das Glück, das wir haben, gliedert sich in zwei Fünfergruppen. Glück, das sich auf uns selbst bezieht, die persönlichen Qualitäten, und Glück, das sich auf andere bezieht oder die Außenwelt. Ja, und die ersten fünf, also es sind im Grunde immer die Pärchen, einmal das Negative, einmal das Positive. Wir sind als Mensch geboren. Wir leben in einem sogenannten zentralen Land, das ist jetzt die Gegenüberstellung zum unzivilisierten Land, wo man eben die traditionellen Gelübde kennt. Einige Leute haben sie auch genommen und wenden sie auch an, befolgen sie. Wir sind in einem sehr ethischen Land, in einem sehr moralischen Land. Geburt als geistig gesunder Mensch, da können wir uns glücklicherweise auch alle zu zählen. Keine abscheulichen Missetaten verübt haben, wie etwa Mord an den eigenen Eltern. Vertrauen in die Lehren haben, auch das ist ein glücklicher Zustand. Die zweiten fünf sind jetzt die Außenwelt, in einer Welt leben, in die ein Buddha gekommen ist. In der glücklichen Lage sind wir auch, wo seine Lehren gesprochen und verbreitet wurden, wo die Lehren nicht verloren gegangen sind, wo die Menschen sie immer noch praktizieren und wo die Praktizierenden die freundliche Unterstützung erfahren, die sie benötigen. Also das hilft uns dabei zu verstehen, wie glücklich wir uns schätzen können. Alle Umstände sind günstig. Wir haben buddhistische Unterweisungen, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind in der Lage zu denken. Es ist nicht gegen das Gesetz, diese Inhalte zu studieren. Selbst die anderen Religionen sind den buddhistischen Lehren gegenüber tolerant. Also, wir sind in einer sehr seltenen und glücklichen Situation. Und eben durch diese zweite Meditation unserer Vergänglichkeit müssen wir uns auch gewahr werden, dass diese Gelegenheit irgendwann vorbei sein wird. Und deshalb sollten wir sie gut nutzen. Im Kangye und im Tengye, das war letztes Mal die Schriftesammlung, die wir auch erwähnt hatten, der Kangya, der wurde gesprochen von Buddha selbst, und Tengya waren die Kommentare über die Unterweisung Buddhas. Also in diesen Schriftesammlungen, also vor allem dann im Tengya, also von den Kommentaren, gibt es einige Texte, die nur teilweise fertig geworden sind. Und sogar einige, die mitten im Satz aufhören. Und der Grund ist, dass die Autoren bis zum letzten Atemzug daran gearbeitet haben. Also die Zeit bis zum äußersten Ende dafür genutzt haben. Und das finde ich sehr berührend und auch sehr anschaulich, was das bedeutet, die Zeit gut zu nutzen, die wir haben. Ja, dann finden wir also nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung auf Seite 83 in unserem Text. Kein Praktizierender, der dieses Leben liebt. Keine Entsagung, der Geist, der den Kreislauf liebt. Das ist nochmal eine ganz knackige, schöne Zusammenfassung von all dem, was wir uns gerade angeschaut haben. Und wir können auch noch lesen, wenn du ein spirituelles Leben führen willst, ist das Wichtigste, dieses Leben aufzugeben. Im weitesten Sinn können wir mit dem beginnen, was man auch als die 8 weltlichen Gedanken bezeichnet. Diese können als 3 Dinge zusammengefasst werden, die uns in diesem Leben wichtig sind. Essen, Kleidung und Ruhm. Und diese 3 Dinge sind es, die du aufgeben musst. Das Schlimmste dieser 3 ist übrigens das Bedürfnis nach Ruhm. Diese 8 weltlichen Gedanken wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und sie stammen aus einem Text von Arya Nagarjuna. Den werdet ihr auch noch immer wieder öfter hören, den Namen, der im 2. Jahrhundert lebte. Und was auch noch ganz interessant ist, den Text hat er verfasst als einen Rat an einen König. Ja, und hier sind sie, die 8 weltlichen Gedanken. Und zwar handelt es sich da im Grunde um Gefühle, die wir alle haben. Und ja, die schauen wir uns jetzt nochmal gleich an. Erstmal die tibetischen Worte, also das 8 weltliche Gedanken heißt Jikten Chugye. Jikten ist die Welt und Gedanke ist das Chu oder auch Dinge. Und Gye, das ist die Nummer 8. Also 8 Gedanken, die diese Welt betreffen. Und das erste ist glücklich sein, wenn wir etwas bekommen. Und unglücklich sein, wenn wir es nicht bekommen. Glücklich sein, wenn wir uns gut fühlen. Und unglücklich, wenn nicht. Glücklich sein, wenn wir berühmt werden, jeder unseren Namen kennt. Und unglücklich, wenn uns niemand kennt. Glücklich sein, wenn jemand gut von uns spricht, wenn wir gelobt werden. Und unglücklich sein, wenn jemand schlecht von uns spricht oder wenn wir kritisiert werden. Wichtig ist zu verstehen, wir können ja diese Dinge nicht verhindern. Es ist immer das eine oder andere. Aber der Punkt ist, dass wir eben nicht an ihnen hängen, nicht anzuhaften, also unser Glück nicht davon abhängig zu machen. Und wenn wir aber eben an diesen Dingen anhaften, wenn wir unser Glück davon abhängig machen, dann müssen wir eben feststellen, dass wir noch keine Entsagung haben. Also glücklich oder unglücklich über diese Dinge zu sein, die uns passieren können, das bedeutet eben unter dem Einfluss dieser 8 weltlichen Gedanken zu sein. Wenn man diese Abhängigkeiten nicht mehr hat, dann hat man Entsagung verwirklicht. Ja, und wie wir schon sagten, man kann es nicht vermeiden. Also das eine oder andere, es wird immer das eine oder das andere passieren. Also entweder bekommen wir etwas oder wir bekommen es nicht. Und entweder fühlen wir uns gerade gut oder eben nicht. Entweder ist man berühmt und viele Leute kennen einen oder man ist es eben nicht. Ja, entweder erhält man eine Anerkennung oder man wird halt kritisiert. Oder die Kunden sind unzufrieden mit einem. Also eines wird immer, immer passieren. Wie gesagt, der kritische Punkt ist davon nicht, sein Glück oder auch sein Unglück abhängig zu sein, zu machen. Also dann kann man auch sagen, nicht an diese Zustände anzuhaften. In dem Sinn eben, dass wir diese Umstände dann für unser Glück oder Unglück verantwortlich machen oder sie als Ursache für unser Glück oder Unglück ansehen. Das wäre dann anhaften. Dann glauben wir, dass sie selbst existent so sind. Also, dass wir auch nicht glauben, dass diese Umstände die Bedingungen sind, dass wir glücklich sein können oder eben unglücklich. Es ist ein Zeichen des Grads der Anhaftung an dieses Leben, wenn wir genervt sind, gereizt oder wütend werden. Und wir können uns selbst immer wunderbar überprüfen, wo und wie sehr uns diese Dinge beeinflussen. Und es ist wirklich nicht einfach, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Also besonders bei Punkt 3 und Punkt 4 kann ich das sehr gut nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn man einen ganz fiesen Kopfschmerz hat. Also einfach Schmerzen. Dann ist es wirklich schwierig, sich nicht schlecht zu fühlen. Wenn man zum Beispiel unter einer Schmerzattacke leidet. Es ist ganz, ganz schwierig, dann nicht genervt zu sein. Oder umgekehrt, das gibt es auch, es ist auch nicht einfach, nicht abzuheben, wenn man sich gerade gut fühlt oder die Dinge gut laufen. So, aber sowohl das eine als auch das andere, das ist eben immer diese Anhaftung an dieses Leben. Wenn man echte Entsagung erlangt hat, dann hat man tatsächlich diese abhängigen Reaktionen auf diese 8 Geschehnisse nicht mehr. Geshe Lobsang Thachen, der Lehrer von Geshe Michael Roach, mit dem er über 20 Jahre in New Jersey im Kloster gelebt hat, der hat es sehr geliebt, im Fernsehen den New York Mets beim Baseballspiel zuzuschauen und zu beobachten, was bei einem erfolgreichen Schlag auf den Gesichtern der Spieler dann passierte. Und der hat dann mal gesagt, hier sieht man die 8 weltlichen Gedanken auf den Gesichtern der Spieler. Ob sie zum Beispiel einen Treffer gelandet haben oder ob sie daneben geschlagen haben. Bei uns wäre das sehr vergleichbar mit Fußball, würde ich mal behaupten. Das kann man alles in den Gesichtern der Spieler ablesen. Aber ob man nun getroffen hat oder nicht, das ist eigentlich total bedeutungslos für unser Leben. Und Ken Rinpoche hat sich das angeschaut und gesagt, schau dir das an. Hier siehst du die 8 weltlichen Gedanken auf den Gesichtern der Sportler. So glücklich zu sein für eigentlich bedeutungslose Ereignisse im Leben. Und so traurig zu sein, wenn man nicht getroffen hat. Ganz wichtig, das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr freuen sollten. Weil, das ist ganz einfach, natürlich ist es unser Ziel, uns zu freuen. Auch ein Buddha empfindet natürlich Freude, deshalb wollen wir ja auch ein Buddha werden, weil er eben außerordentliche Freude spüren kann und Glückseligkeit, die auch anhaltend ist. Also, es geht nicht darum, dass wir uns nicht mehr freuen sollen. Genau, also im Erleuchtungszustand empfinden die Wesen völlige Glückseligkeit. Das ist das Ziel des Buddhismus. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen alle glücklich werden, andauernd. Und der Schlüssel dafür ist eben, ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, woher die Dinge wirklich kommen, woher wahres Glück wirklich kommt, wahres Glück, was anhaltend ist. Und dann eben die Freiheit zu erlangen, von dem, was uns an den leidvollen Lebenskreislauf fesselt. Es geht darum, achtsamer zu werden und auch bewusster zu werden, was überhaupt in uns vorgeht. Das ist der erste Schritt. Unseren Geist zu beobachten. Was treibt der da gerade eigentlich? Festzustellen, was gerade passiert. Unsere Emotionen beobachten. In der analytischen Meditation sollen wir schauen, und darüber nachdenken, was es heißt, wenn ich mich nicht gut fühlen soll, wenn mir Gutes widerfährt. Oder was es heißt, dass ich mich nicht gut fühlen soll, wenn es mir gerade gut geht, weil im Grunde fühlt sich das erstmal so an. Wenn wir das erste Mal von den 8 weltlichen Gedanken hören, dann fühlt sich das so an, dass wir uns nicht gut fühlen sollen, wenn uns Gutes widerfährt. Und das hört sich erstmal widersprüchlich an. Das sieht erstmal wie ein Widerspruch aus. Weil wir es ja eigentlich, das ist, was wir wollen. Wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen uns auch über die guten Dinge freuen, die uns widerfahren. Natürlich, das sind ja die Resultate unserer guten Samen. Aber in der Meditation, der wir uns beschäftigen werden in den nächsten 2 Wochen, wenn wir uns da die Zeit nehmen und da reinspüren und eben dieses Dharma, diese 8 weltlichen Gedanken zur Hilfe nehmen und diese Meditation, diese 1 und 2 Meditation von vorher und dann die Dinge nochmal aus Dharma-Sicht zu betrachten und dann wieder reinspüren, dann werden wir in der Lage sein, eben immer feinere Nuancen bei uns wahrzunehmen Und auch zu sehen, wie sich diese acht weltlichen Gedanken anfühlen, was unser Geist damit macht, wie wir daraus resultierend handeln. Also da sind wir wieder bei unserer Unwissenheit, dem Schwein, wieder dieses Dreierbild mit dem Schwein und der Taube und der Schlange. Also wenn wir diese acht weltlichen Gedanken in der Meditation uns genau anschauen und was unser Geist damit macht, dann werden wir feststellen, das eine wollen wir haben, das andere wollen wir von uns fernhalten. Das ist auch, greift ineinander. Und da gilt es dann, achtsam zu sein und eben nochmal sich zu vergegenwärtigen, die ganzen Zusammenhänge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lüge, weil ich einen Gewinn haben möchte, dass ich dann aufgrund dieser Analyse, die wir jetzt ja hier durchgehen, wirklich das betrachten kann, sagen, Moment mal, nein, ich weiß, das wird mir kein gutes Ergebnis bringen, diese Lüge. Und ich weiß, dass der Gewinn von was anderem kommt. Und dann sind wir auch in der Lage, uns anders zu verhalten. Anders als unsere erste natürliche Verhaltensweise wäre oder unser Instinkt. Also, wenn ihr jetzt anfangt, über die acht weltlichen Gedanken die nächsten zwei Wochen zu meditieren und eben darauf achtet, was sie mit euch machen, dann wird dadurch ein Prozess in Gang gebracht, der euch die gewünschte Freiheit und die dafür notwendige Entsagung ermöglichen wird. Also diese Freiheit von dem geistigen Zustand des Leidens. Mit der Meditation über die acht weltlichen Gedanken und den anderen beiden Meditationen wird dieser Prozess in Gang gesetzt. Und ganz wichtig, nochmal, weil es so wichtig ist, das Ziel des Buddhismus ist, sich gut zu fühlen, glücklich zu sein. Aber dabei geht es eben um eine Glückseligkeit, die sich niemals verändert und die nicht abhängig ist von diesen acht weltlichen Gedanken, die eben auch immer verbunden sind mit der falschen Weltsicht auf die Dinge. Also mit der falschen Weltsicht, woher die Dinge kommen und wie sie wirklich existieren. Eben auch mit der falschen Weltsicht auf Ursache und Wirkung, falsche Zusammenhänge zusammenzubringen. Also beobachtet euch einfach die nächsten zwei Wochen selber, wie es euch mit den acht weltlichen Gedanken ergeht und auch wie ihr reagiert. Also auf die verschiedenen Dinge, die uns eben passieren, tagtäglich. Also die ignorante, aus der Unwissenheit geborene Reaktion ist zum Beispiel, wenn jemand uns verletzt, zum Beispiel mit seinen Worten oder mit seiner Haltung, dann ist es erstmal bei fast allen von uns wirklich so, dass wir erstmal negativ darauf reagieren. Das ist eben unser erster Instinkt. Und Geshe-la hat dazu auch wieder ein sehr schönes Beispiel erzählt, sehr anschaulich. Und er hat erzählt, er ging ja seinerzeit ins Büro bei dem Diamantenhandel und es gab an einem Tag eine junge Frau am Empfang und die kannte ihn nicht. Und weil sie ihn nicht kannte, wollte sie ihn auch nicht reingehen lassen. Und dazu muss man wissen, er war dann schon 12 Jahre dort Geschäftsführer. Und Geshe-la erzählt die Geschichte so, dass er der jungen Frau am Anfang dann Ärger gemacht hat und dass er sehr empört gewesen wäre, also dass sie ihn nicht erkennt. So, also ich bin der Vizepräsident und sie erkennen mich nicht. Und er erzählt auch, dass er dann später nochmal hingegangen ist und sich entschuldigt hat. Und er erzählt es so und manchmal sagt er das eben aber auch so, damit wir an solchen Beispielen ganz anschaulich auch was lernen können. Und das ist eben ganz klar Nummer 5 und Nummer 6 der acht weltlichen Gedanken, wenn wir halt gekannt werden, wenn man uns erkennt, ja, wenn man weiß, wer wir sind und wenn nicht. Das ist ein Beispiel, eine Geschichte dazu, wie sich das anfühlt, wie das im Alltäglichen aussehen kann. Wenn wir uns zum Beispiel nicht gut fühlen, wenn wir Kopfschmerzen haben, wenn wir müde sind und erschöpft sind und wenn uns dann jemand verletzt, oder wenn du dann etwas nicht bekommst. Das alles, das kommt alles von unseren vergangenen Handlungen. Das hat nichts mit der Außenwelt zu tun. Alles in unserem Leben, Jedes klitzekleinste Atom kommt von unseren vergangenen Handlungen. Aber wir verhalten uns nicht so in der Regel, als ob uns das wirklich bewusst wäre. Die natürliche Reaktion, wenn uns etwas Unangenehmes widerfährt, also zum Beispiel, wenn jemand etwas Verletzendes zu uns sagt, dann gehen wir nach Hause und dann denken wir die ganze Zeit, also ich bin zumindest so jemand, der das tut, dann denke ich die ganze Zeit darüber in meinem Kopf nach, was ich zum Beispiel zu dem Morgen dann sagen werde, wie ich darauf reagieren werde und was ich für Argumente mir zurechtlege, um vielleicht doch noch Recht zu haben oder. Also darüber denkt man die ganze Zeit nach. Und es lässt einen nicht los. Also vielleicht kennt ihr das auch, ich kenne das so. Und das Schöne ist an der Sache, das ist schon eine analytische Meditation. Und vielleicht ist der Meditationsgegenstand jetzt nicht so toll gewählt, also der Ärger über jemand anderen, weil wir da eben die ganze Zeit unser verletztes Ego im Blick haben und darüber meditieren, wie wir das wieder in Ordnung bringen können. Aber die Vorgehensweise ist genau das, eine analytische Meditation. Wir schauen uns das ganz genau an, immer und immer wieder, und machen uns vertraut mit den Dingen, die wir dann tun wollen. Das ist eine analytische Meditation. Das heißt, also ich habe das wirklich ständig gemacht und vielleicht macht es der eine oder andere von euch ja auch. Und dann wird es euch auch leicht fallen, jetzt die analytische Meditation mit einem schöneren und heilsameren Objekt dann auch durchzuführen. Also das Gute ist, aus der Vergangenheit, wenn wir uns mal ein bisschen beobachten, dann können wir wahrscheinlich feststellen, dass wir sehr gut in der Lage sind, analytisch zu meditieren, weil wir das im Grunde schon machen. Also je mehr wir von Karma und Leerheit lernen und verstehen, umso mehr wird uns bewusst, dass dieses negative Verhalten nur mehr solcher unangenehmen Situationen verursacht, die wir eigentlich vermeiden möchten. Also, noch ein schönes Beispiel. Unsere natürliche Reaktion, wenn etwas Unangenehmes zu uns gesagt wird. Also wenn jemand sagt, irgendwie, das fand ich jetzt aber nicht gut, wie du das gemacht hast, Kerstin. Das, glaube ich, hätte man jetzt irgendwie besser machen können. So, also dann gehe ich ganz empört nach Hause und dann erzähle ich das natürlich meinem Partner oder. Also heutzutage nicht mehr so viel, aber früher schon. So, und dann erzählt man eben diesem Partner oder diesem Freund, wie blöd doch diese Person sich verhalten hat oder wie blöd die auch überhaupt ist. Also man entdeckt dann noch ganz viele andere Charaktereigenschaften, die ja eigentlich nur bestätigen, dass diese Person sich eigentlich nur blöd verhalten kann, weil der ganze Charakter irgendwie schon blöd ist. Also das tut man, also ich habe das früher sehr viel getan. So, also diese Person da draußen, die ist nämlich eigentlich das Problem. Und das erzählen wir auch noch jemanden anderen, vielleicht sogar auch noch mehreren anderen. Dass sie uns zum Beispiel nicht versteht, diese Person. Dass sie uns ungerecht behandelt und so weiter. Und damit verbringen wir viel Zeit. Das ist in der Regel die natürliche menschliche Reaktion von uns allen. Ein paar von uns jetzt vielleicht schon weniger durch das Training der letzten Jahre, aber auch in unserem Umfeld. Also ich habe noch diese Umgebung, wo ich eben auch das oft beobachten kann, dass die meisten von uns das sehr schnell tun. Wird auch besser, aber das ist die natürliche Reaktion. Und diese natürliche menschliche Reaktion ist dann natürlich die karmische Ursache dafür, dass genau das Gleiche wieder passiert. Also wir reden schlecht von jemandem, dann redet auch jemand anderes schlecht von uns natürlich in der Zukunft. Ja, und das ist eben der Grund, dass Samsara, das Rad des Leidens, was wir am Anfang hatten, Korva, also dieses Runde, was sich dreht, dass sich das wieder dreht. Genau, also unsere natürliche Reaktion auf die 2, die 4, die 6 und die 8. Also immer unglücklich sein, wenn wir etwas nicht bekommen oder wenn etwas Unangenehmes uns passiert. Also diese natürliche Reaktion auf diese unangenehmen Dinge da draußen, gefühlt da draußen, das ist der Grund für unser Leiden, weil wir entsprechend handeln, weil die Handlungen eben daraus negativ sind. Wenn wir uns halt unglücklich fühlen, wollen wir das verändern. Nur leider die Handlung, die Verhaltensweise, die wir uns aussuchen, die hilft uns leider so gar nicht dabei. Wenn uns jemand verletzt, wollen wir ihn auch verletzen. Wenn wir etwas wollen, dann tun wir alles dafür, dass wir es auch bekommen. Auch wenn die Wege dorthin vielleicht nicht immer ganz so in Ordnung sind. Also ethisch gesehen nicht in Ordnung, weil wir damit vielleicht dann doch eben jemand anderen Schaden zufügen. Zum Beispiel, wenn ich über jemand anderen schlecht rede, dann füge ich dem Schaden zu. Ja, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir schlecht gelaunt sind und gereizt sind, dann reagieren wir negativ auf andere oft. Oder auch, wenn wir müde sind. Das kann ich bei mir auch ganz, ganz oft beobachten. Oder wenn ich erschöpft bin, ist das nicht so angenehm, mein Gegenüber zu sein, als wenn es mir zum Beispiel gut geht. Oder eben bei der Geschichte von Geschla, wenn man uns am Empfang nicht mehr erkennt, dann sorgt man dafür, dass man uns wieder erkennt. Wenn jemand schlecht über uns redet, dann wird man dafür sorgen, dass alle Welt weiß, was für eine unangenehme Person das ist, die sowas über uns gesagt hat. Und das sind genau die Gründe dafür, dass uns diese Art von Person zukünftig wieder begegnen wird. Das bringt das Rad zum Drehen. Und die Dinge wiederholen sich wieder und wieder, solange wir das nicht durchbrechen. Diese natürliche Verhaltensweise. Unsere natürliche Reaktion ist genau das, was die Situation wieder und wieder kreiert. Ja, und jetzt nochmal die anderen vier. Also wie reagieren wir auf die erste der acht Situationen, wenn wir etwas bekommen, was wir haben wollen? Dann sind wir glücklich. Wir fühlen uns wohl. Wir freuen uns und wir sagen, jetzt endlich habe ich das bekommen. Also zum Beispiel, jetzt endlich habe ich ein ganz tolles Gleichgewicht zwischen meiner Arbeit und meiner Freizeit und Erholung. Oder zwischen Arbeit und Privatleben. Ist ja auch so ein toller Begriff, Work-Life-Balance. Oder endlich haben wir die ersehnte, vielleicht auch spirituell gesehen, ersehnte Einweihung bekommen. Oder endlich haben wir den Job bekommen, den wir schon immer wollten. Oder endlich sehen mich die Menschen so, wie ich wirklich bin und ich erhalte endlich die verdiente Anerkennung, für die ich so viel arbeite. Ja, und wie ist unsere natürliche Reaktion darauf? Auch anhaften. Wir wollen diese Situation genau so behalten. Oder zumindest, wenn sie zwischendrin mal verloren geht, ganz schnell wollen wir sie dann wieder haben. Genau diese Situation, wo man uns anerkennt und wo wir ja, uns wohlfühlen in der Arbeit und so weiter. Aber das Problem ist, dass wir nicht wirklich wissen, woher dieser Erfolg eben wirklich kommt. Wir verstehen die wirklichen Ursachen dafür in der Regel nicht. Also wir jetzt alle schon ein bisschen, weil wir eben auch schon von DCI viel gehört haben, über das Samensystem, aber in der Regel wissen die Menschen das nicht. Und es ist nicht das Problem, dass wir glücklich sind in dem Moment, wo uns diese schönen Dinge widerfahren, weil das ist ja in Ordnung. Das sind unsere Resultate durch unsere guten Samen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wie gesagt, es ist der Sinn der buddhistischen Praxis, genau solche Dinge zu erfahren und zu erleben. Aber das Problem ist halt, dass wir ohne das Dharma-Wissen eben nicht verstehen, woher diese guten Dinge wirklich kommen. Und wir versuchen sie dann auf eine Art zu bekommen oder zu behalten, die entweder unethisch ist oder einfach auch nicht funktioniert. Ist auch frustrierend. Also wie gesagt, wenn der Chef mich jetzt lobt, weil ich einen guten Gewinn erwirtschaftet habe, dann kommt dieser Gewinn eben von meinen vergangenen guten Handlungen und auch die vom Chef in der Vergangenheit. Und sie kommt nicht daher, weil ich eine Lüge erzählt habe oder mein Lieferanten ein bisschen so, sag ich jetzt mal, so ein bisschen im Preis gedrückt habe und dazu erzählt habe, dass ich halt nicht so viel bezahlen kann, obwohl ich es eigentlich kann. Daher kommt der Gewinn eben nicht. Aber das denken viele. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Aber weil wir das glauben, dass eben Erfolg kommt vom Ellbogenverhalten zum Beispiel, besonders hart in Verhandlungen zu sein oder, weil wir das glauben, tun wir das. Und dadurch werden wir natürlich dann auch entsprechende Resultate am Ende des Tages wieder in unser Leben bringen, die eben auch nicht angenehm sind. Ja, oder wir glauben vielleicht auch, dass die Dinge, dass uns schöne Dinge, die wir kaufen können, wirklich glücklich machen. Und versuchen eben immer wieder glücklich zu werden oder zu sein, indem wir immer wieder was Neues kaufen. Und dann machen wir unser Glück von diesen Dingen abhängig und sind dann vielleicht auch bereit, mal über kurz oder lang uns auch mal ein bisschen unethisch zu verhalten, um sie zu bekommen. Und so erzeugen wir auch schlechtes Karma. Also ein schlechtes Ergebnis. Ja, das sind also die 8 weltlichen Gedanken. Und Geshe-la hat mal gesagt, dass wenn er sich zum Beispiel nicht so gut fühlt, dann reagiert er so, als hätte er das Recht auf eine Sonderbehandlung. Oder eben einen guten Grund, jetzt dann auch wirklich unglücklich zu sein. Aber wenn man mehr über Karma und Leerheit weiß, dann sagt er, dann wird man natürlich, selbst wenn der Körper schmerzt, wenn man sehr müde ist, wirklich versuchen, so ethisch wie möglich zu handeln und gute Samen zu legen. Also ich persönlich finde das auch nach wie vor immer sehr schwer, gerade mit Schmerzen oder wenn man müde, erschöpft ist. Aber durch das Wissen und die ständige Wiederholung, die Beschäftigung mit diesem Thema wird uns das nach und nach immer besser gelingen. Selbst in solchen wirklich schwierigen Situationen sind wir quasi nicht mehr gezwungen, eben weil wir es nicht besser wissen oder nicht besser trainiert sind, schlechte Samen anzuhäufen. Sondern dieses Wissen hat halt wirklich die Kraft, uns da rauszuholen. Ja, um die 8 weltlichen Gedanken tatsächlich zu überwinden, braucht es eine ganz tiefe Erkenntnis. Das braucht noch ein bisschen, bis wir dahin kommen, höchstwahrscheinlich. Aber wir haben jetzt schon mal uns die ersten Zusammenhänge angeschaut. Und das ist schon mal ganz, ganz wertvoll. Ein ganz wichtiger Schritt. Und mit der weiteren Beschäftigung kommen wir immer weiter und können uns immer weiter lösen von diesen unfreiwilligen Kreisläufen. Ja, und wir können jetzt halt beginnen, mit dieser Thematik uns auseinanderzusetzen. Und wir können mal genau hinschauen, was es damit denn so auf sich hat. Wie immer heißt es, überprüft es, was ihr jetzt heute gehört habt. Überprüft es die nächsten 2 Wochen, schaut euch das an. Gibt es das in eurem Leben? Ist da was dran? Reagiert ihr tatsächlich so? Schaut euch an, gäbe es eine Möglichkeit, glücklich zu sein, wenn ich etwas nicht bekomme? Vielleicht auch was Tiefergehendes, also vielleicht auch einfach einen liebevollen Blick von meinem Partner. Gibt es die Möglichkeit, auch selbst da glücklich zu bleiben, wenn ich das nicht bekomme? Es ist eine ganz spannende Meditation. Ja, also jetzt haben wir einfach noch nicht so das Rüstzeug, diese 8 weltlichen Gedanken wirklich vernichtend zu schlagen. Aber eben das Bearbeiten und das Beschäftigen mit diesem Thema, das ist es eben, was jetzt zählt. Es ist halt jetzt der Prozess, der in Gang kommt und der wird uns auch gut begleiten, auch auf unserem weiteren Weg. Da werden wir noch sehr Gutes von haben, wenn wir das jetzt tun. Das wird uns ein ganzes gutes Stück voranbringen auf unserem Weg, nämlich auf unserem schönen Lamrim, unserem Stufenweg zur Erleuchtung, raus aus dem Leidenskreislauf und rein in die anhaltende Glückseligkeit sozusagen. Ja, und dann zum Abschluss können wir nämlich dann natürlich auch die Nummer 4 unserer Hausaufgaben ganz easy beantworten. Da sollt ihr dann nochmal die 8 weltlichen Gedanken einfach aufschreiben nochmal. Ja, ich mache jetzt mal gleich die Hausaufgaben und dann horche ich nochmal, wie es euch so ergeht mit dem Thema. Also das ist das Ende dieser Klasse. Jetzt schauen wir uns nochmal eure Hausaufgaben an. Also wir haben eine Hausaufgabe zum Auswendiglernen. Den ersten Vers, den habe ich euch hier unten gleich mit dazu gepackt. Also die 4 Zeilen. Ja, und dann haben wir halt hier die Meditationshausaufgabe, die 15 Minuten Meditation zu den 8 weltlichen Gedanken. Und dann mache ich jetzt hier einmal kurz stoppen. Jetzt kriege ich diesen Bild. Ach, hier oben kriege ich ihn gestoppt. So. Mache ich erstmal kurz eine Pause, dann machen wir gleich nochmal weiter mit dem Bildschirm teilen. Wichtig ist mir bei der Meditationshausaufgabe, nehmt gerne noch diese 1 und 2 Meditation so ein bisschen im Hinterkopf mit dazu. Also sich euch anschauen, die 8 weltlichen Gedanken, wo begegnen sie euch und was fällt euch auf? Und mal gucken, überprüfen, ob das stattfindet, was wir heute besprochen haben. Also mir ist das wichtig, auch die positive Ausrichtung zu behalten. Also ich tendiere dazu, wenn ich dann sowas entdecke, oh Gott, ja guck mal, das machst du ja die ganze Zeit. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Oh ja, und guck mal, schon wieder so einen schlechten Gedanken und so. Und also, weil ich da Erfahrungen mit habe, Also vor allen Dingen, wenn euch das auffällt, ist jetzt einer meiner Sprüche immer, sag ich, wie gut, Kerstin, toll, dass du den Gedanken entdeckt hast, so kannst du dich von ihm freimachen. Also es versucht auch immer das Positive zu spüren. Also es ist wirklich nicht, dass wir uns drangsalieren sollen. Es ist wirklich nicht, dass wir sagen, oh Gott, sind wir alle schrecklich oder wie schrecklich. Ich mache das ja ständig, oh, ich bin bestimmt, oh, das mache ich ja irgendwie, ja, die ganze Zeit, ich muss ja ein besonders schlechter Mensch sein. Also diese Meditation wollen wir bitte nicht machen. Guckt euch das einfach analytisch an. Stimmt, tatsächlich, ist mir auch passiert. Ich habe Kopfschmerzen gehabt und ich war zickig. Guck mal, da ist es. Und dann eben sagen, aber dann sich freuen. Gut, ist mir aufgefallen, super, weil jetzt habe ich die Chance, dagegen was zu tun. Weil vorher, wer hat sich die Gedanken schon mal gemacht vorher? Ich weiß jetzt nicht, wie launisch ihr seid. Ich bin manchmal sehr launisch. Früher noch schlimmer gewesen. Ich habe die Tendenz dazu, aber es wird besser durch diese Übung. Ja. Also bevor wir gleich nochmal den Abschluss machen, eine Frage. Habt ihr soweit das verstanden? Wie findet ihr das Thema?
Ich finde es sehr interessant. Ich habe die Lektüre 5 jetzt zweimal hintereinander gelesen, weil ich mit dieser Entsagung, also so wie es da drin geschrieben ist, irgendwie habe ich mir gedacht, boah, das kann ich nie, das schaffe ich nie. So ethisch kann ich gar nicht bleiben oder ich versuche es zwar, aber ich habe immer das Gefühl, ich schaffe das gar nicht so zu sein, wie es da drin beschrieben ist, weil das ist schon für mich so überfliegend. Also
deshalb finde ich diese praktischen Beispiele, die Geschler sagt, so wertvoll. Ne? Also man muss ja auch mal sehen, woher die Texte kommen, trotz allem. Ja? Es sind authentische Texte und das machen sie extremst wertvoll. Nichtsdestotrotz, es sind Texte von Menschen, die in der Regel in Klöstern gelebt haben. Ja? Wenn wir alle im Kloster, hätten wir noch genug Anfeindungen und genug Probleme. Aber wir sind ja also in einem westlichen Leben, wo unheimlich... Es ist nicht unbedingt einfacher, ne, finde ich, im Alltag. Und ich denke, man darf auch wirklich, das macht Geschlei uns ja so wundervoll vor. Also deshalb ist diese Meditation auch so wundervoll, weil jetzt hast du die Möglichkeit, es in dein Leben einfach zu betrachten. Ja, ich weiß, es ist immer sehr drastisch beschrieben. Ja. Ich mag unheimlich gern Dramatik. Aber es ist schon, ja, es ist schon...
Mich erschreckt es immer, diese Dramatik. Hinweisen.
Ja, ja. Nun, es ist halt so, es sind die authentischen Texte und die werden ja auch so bleiben. Aber das ist ja schön, dass wir uns also austauschen und eben diese Beispiele mit Leben erfüllen. Es ist auch schön, wenn wir uns alle dran teilhaben lassen. Ja. Wie sieht das denn in unserem Leben aus? Weil, wie gesagt, wir leben nicht in diesem Kloster, wir leben nicht vor so viel tausend Jahren. Wir sind ja auch schon, muss man ja leider sagen, in unserer Gesellschaft ist es ja einfach so, wir sind ja ein bisschen degeneriert, ja. Und es ist ja, wird ja auch gesagt in den Schriften, dass der Buddhismus und auch Ethik und so einfach am Verfallen ist, ja. Auch wenn wir es vielleicht nicht so merken, weil wir schon so viele gute Samen haben und sich unsere Umgebung schon ändert. Aber de facto ist es ja so. Und das ist auch eine andere Zeit gewesen, ne? Ein Stück weit. Die Ansprüche waren noch, die Sprache war anders.
Ja, klar. Aber wenn du in dem Text, also mir geht es zumindest so, wenn ich da drin bin und lese das, dann fühle ich mich irgendwie immer so erstens gefesselt und dann bin ich total im Zweifel, ob ich das überhaupt alles so schaffe. Ich habe das gestern er hat zu mir gesagt, wir sind zu zweit, wir machen das zu zweit und wir schaffen das, sagt er dann zu mir.
Also mir geht es genauso. Ich finde auch, also ich bin auch jemand, der sich selbst gern unter Druck setzt.
Ja.
Und wenn es von draußen noch nicht genug kommt, haue ich mir noch selber was obendrauf. Und es ist schon, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich hoffe auch ganz ehrlich, das finde ich ganz toll, dass du es ansprichst, dass wir es auch eben gerade, deshalb ist ja dieser Kurs auch so, deshalb mache ich viel mit Bildern und ich wiederhole das viel. Ich zeige euch auch immer gleich die Hausaufgaben, dass ihr schon mal wisst, worum geht's eigentlich.
Ja, ja.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich empfinde es auch so. Also ich kriege auch manchmal ein bisschen hin und wieder mal ein bisschen so eine kleine Panikattacke. Aber die Jahre, ich bin noch immer dabei, ich habe noch immer große Freude und eben, ich finde gerade dieses Zusammensein mit anderen und gerade dieses auch offene mal ansprechen und dann hilft einem auch wieder der andere und sagt, ganz ehrlich, geht mir auch so.
Ja, und du holst mich dann auch immer runter, wenn der Kurs dann ist und du erzählst es dann so locker, so dann denkt man, was so schlimm ist. Also so extrem ist es ja gar nicht, ne? was man da so liest. Ne? Also,
das ist ein sehr wertvoller Beitrag, dass du es auch nochmal sagst. Da kann man jetzt mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wie gesagt, ich denke, die authentischen Texte werden wir ja behalten, weil sie eben authentisch sind. Dafür müssen sie ja auch da stehen. Ja. Aber wie wir damit umgehen. Und ich denke auch, es wird unser aller Aufgabe sein und für die Nächsten dann auch wieder leichter sein, dass wir es wirklich mit Leben erfüllen und gucken, wie sieht das in unserem Leben aus. Ja. Und sich vielleicht nicht so erschlagen lassen von diesen, ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie geht es den anderen denn so mit solchen Geschichten? Wie geht es euch mit den Texten, wenn ihr sie so denn lesen könnt und Zeit habt?
Also jetzt wie mit diesen 8 weltlichen Gedanken oder so, mir fällt halt beides gleich immer gleichzeitig auf. Also das eine so berühmt kann ich ja zum Beispiel auch gleich übersetzen als, also gut, ich erwarte jetzt, glaube ich, nicht, dass ich berühmt werde, aber Anerkennung zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich dasselbe, nur halt so ein bisschen.
Wo ist ich genau sage, dasselbe. Das ist
so ein Wort, aber es ist halt analog, wo ich sage,
Wir alle. Gern. Also ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Gehe ich fast von aus, ja.
Also so diese Schiene. Und dann fallen mir aber dann schon auch wieder positive Dinge ein, wo ich mir denke, ah ja, siehst du mal. Da habe ich mich jetzt zwar noch nicht, da hatten wir noch nicht unser Teaching, aber da war schon eine Gelegenheit, die mir so im Gedächtnis auch geblieben ist, wo ich mir gedacht habe, hättest dich beinahe verleiten lassen, weil du da dich durchsetzen wolltest, ist dir aber noch Gott sei Dank rechtzeitig eingefallen, dass das jetzt nicht zu dir gehört oder so. Und so, ja, habe ich das Gefühl, ich mag mich dann auch so mit den Seiten aufbauen oder so. Ich finde es auch schön, wie du Beispiel vorher gesagt hast, was wir eigentlich schon für eine große Errungenschaft haben. Wir haben nicht nur, dass wir Menschen sind, wir sind auch nur in einem Land, wo man ja jetzt doch also relativ viel Sicherheit hat, also im Verhältnis jetzt zu vielen anderen Ländern und auch so, wie wir so leben, also so mit dem Komfort und so weiter, dass ich denke, wow, da muss ich ja mal schon echt richtig gute Samen gesät haben. Wow. So, weil sonst wäre das ja gar nicht so, ne?
Und definitiv. Also das fand ich an diesem Text jetzt auch so ganz toll, dass er das nochmal wirklich so, ja gut, also auch da gebe ich dir recht, wäre so ein Text, ist es so ein bisschen trocken und so, ne? Aber wenn man das mal wirklich sich vergegenwärtigt, ne? Und sich wirklich mal umschaut, wo man eigentlich hier lebt, dass das schon für viele tolle Sachen geht, genau wie du es sagst, Evelyn. Und dann merkt man auch, ja stimmt. Ja, also ich muss es leider sagen, ich bin so ein Mensch, ich gucke auch gerne auf die Lücke, was ich nicht habe, wo es nicht gut geklappt hat. Also das ist so meine Persönlichkeit und die verändere ich natürlich jetzt, weil es mir ja nicht gut tut und mir auch nicht dabei hilft, gute Samen zu sehen. Aber ich, klar, logisch, wenn ich so bin und mich so verhalte, sehe ich auch viele Menschen in meiner Umgebung, also jetzt nicht mehr so viel, aber ursprünglich so. Und das ist ja eigentlich wirklich, jetzt mal den Blick zu wenden, ne? Und nicht nur sich das schön zu reden, das finde ich ja auch den Unterschied. Das mag ich auch so gerne an diesem Samensystem. Es ist ja nicht nur, ich sehe nichts und ich höre nichts und ich, nee, so schlimm ist es ja alles nicht, so ist es ja nichts. Also, aha, wenn das stimmt, dann habe ich da schon mal was gemacht, dass ich das jetzt kriege, wie cool ist das denn? ja, da freut man sich, ne? Man sieht es dir auch an, Evelyn. Du freust dich jetzt auch richtig, das nochmal so zu spüren. Ne?
Also schon so dieses eine, das immer so Klick macht, ups, fehlt doch einiges. Oder ich denke dann schon, wie soll ich denn da jemals hinkommen, dass ich das wirklich so spüre mit der Entsagung, dass das halt so wirklich so ist, ja. Wo ich denke, oh je. Also ich sehe schon beides, aber eben auch schon auch die schönen Dinge.
Ja, und ich denke halt, diese Entsagung, das wird ja auch gesagt, also das werden wir erst wirklich kappen können, wenn wir die Leerheit direkt gesehen haben. Da muss man einfach noch ein paar Schritte einfach praktizieren, dass man da hinkommt. Das ist auch, finde ich, sehr beruhigend, ja, zu wissen, also wenn man es mal ganz klar sieht, will auch echtes Mitgefühl, ja, richtig, echtes Mitgefühl, echte Liebe, die werden wir erst spüren, wenn wir erleuchtet sind. Und das erleichtert mich, weil wir hören, das war es jetzt, aber noch nicht so ganz, so ein kleiner Gedanke schiebt sich noch rein. Ja, das ist eben unsere jetzige Realität, aber das Schöne ist ja, diese Schritte, dass wir die Meditation eben Veränderungen sehen. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne? Wirklich, achtet auf die kleinen Veränderungen. Das ist das Schönste. Und da kannst du so viele Dinge entdecken. Und manchmal geht man so schnell drüber weg. Also ich auch gerade bei diesen, ich liebe diese acht weltlichen Gedanken. Ich ertappe mich da so oft, aber ich ertappe mich, wie ich immer ruhiger werden kann, weil ich, also was ich auch spannend finde, also man nimmt ja wirklich jetzt psychologisierend sozusagen ein bisschen eine Metaebene dadurch ein. Ich bin ja in der Lage, das mir von außen mehr zu betrachten. Ich bin ja nicht mehr mittendrin, weil ich das gehört habe, diese acht weltlichen Gedanken. Ich kann es dann beobachten, aber muss mich nicht mehr damit identifizieren. Ne? Ich bin nicht mehr mittendrin. Und das finde ich auch, also es ist, ich finde, es macht Spaß. Und vielleicht dürfen wir uns beim nächsten Mal alle nochmal gegenseitig erinnern, dass wir immer schön positiv auch darauf achten und uns positiv ausrichten. Es ist gut, wenn wir die Gedanken spüren, weil dann können wir uns davon befreien. Wenn wir sie nicht spüren, nicht merken, dass sie da sind, dann sind sie da und bestimmen uns, ohne dass wir das mitkriegen. Ja. Wie geht's denn den anderen mit dem heutigen Text?
Also bei mir, ich habe immer meine Schwierigkeiten damit, so lange, bis ich meinen Dienstplan bekomme und der dann wieder total chaotisch ist, weil mein Chef auf nichts geachtet hat, er nicht fair ist. Und dann denke ich immer, oh Mann, ey, woher kommt's? Was hast du gemacht? Und da habe ich dann immer so meine Schwierigkeiten damit. Also das sind so Sachen, da habe ich immer dran, wirklich zu knabbern. Also
kenne ich auch zu gut. Und ich und vor allen Dingen diese versteckten Buddhas, ne, die sich Chef nennen oder bei mir der Vater oder. Diese versteckten Buddhas, die drücken ja immer schön die Knöpfe. Immer nochmal. Ne? Und ich war schon so, und das ist echt ein richtiger Buddha bei mir gewesen, weil er hat mich so an den Rand gebracht, dass ich wirklich, genau, ich war genau in dieser Geschichte drin. Oh Gott, ja, wie jetzt, wo machst du das denn noch? Wo machst du das denn noch? Ne? Und ich war verzweifelt und ich hatte auch echt keine Kraft mehr. Ja, wo machst du denn, nee, das machst du das wirklich noch? Und oh, und dann habe ich ja meinen super Kniff rausgefunden. Und das ist ganz, jetzt mache ich immer genau das Gegenteil. Also, wenn ich was sehe, wo ich sage, also nee. Also dieser Buddha, der mein Vater ist, hat mich dazu gebracht, zu erkennen, dass ich das nicht mehr tue. Das war ein Riesenerkenntnis, weil ich habe immer gedacht, ich tue es noch. Und dann war ich in diesem Leidenskreis. Und dann hatte ich aber alles analysiert. Ich sage, nee, so schlimm, also das, genau so mache ich es nicht. So, und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja auch nicht die richtige Denke. Und dann habe ich gedacht, so, was ist das Gegenteil davon? Antidot. Also auf Englisch heißt es ja Antidot. Also Anti, das ja. Ich weiß gar nicht, was die Übersetzung ist, aber es ist halt entgegengesetzt. Und das hat mir die Ulrike Binet-Bloy mal beigebracht. Das war mal ihr Tipp. Und der ist so toll. Sagt sie, ja, was ist das Gegenteil? Sie sagt, was ist das Gegenteil von dem? Also jetzt insgesamt, was du siehst. So. Und dann hat er gesagt, ja, was ist das Gegenteil von dem, was mich stört? Also zum Beispiel bei deinem Chef ist das so schön anschaulich. Wenn der keine Rücksicht nimmt, gefühlt, ja, und das ein alter Samen ist, der da jetzt halt aufpoppt, was ist das Gegenteil von keine Rücksicht nehmen?
Rücksicht nehmen.
So. Das habe ich bei meinem Vater auch gemacht, weil anderes Thema, dasselbe. So hat mir das Gegenteil rausgegeben. Und dann habe ich geguckt, wo mache ich denn das? Und da habe ich unendlich viele Samen gesehen, die ich jeden Tag ohne Ende schon pflanze. Und dann habe ich gesagt, so, und das widme ich dafür, dass ich morgen das nicht mehr sehen muss. Und das klappt.
Ja, ja, aber bei mir ist es, also wie gesagt, das habe ich auch schon probiert. Und also in Chef unterstützen, Rücksicht nehmen, aber also im Moment ist das Gefühl, das kommt immer dann noch mal einer drauf.
Vergiss nicht den Umweg über Dritte. Du musst es nicht mit deinem Chef machen, die Rücksichtnahme.
Ja, okay, dann probiere ich das nochmal.
Ich habe das auch nicht mit meinem Vater. Ich pflanze die Sachen nicht mit meinem Vater. Ich pflanze die woanders, aber widme sie dahin. Aber das Tolle ist, ich dachte immer, ich müsste erstmal was anderes machen oder noch mehr machen, weil ich immer dachte, ich sehe das Negative, also es war dieses Negative weghaben wollen. Im Grunde war es ja diese Bewegung, es war ja im Grunde die Schlange. Weghaben wollen, will ich nicht haben. Und immer gegen ankämpfen, will ich nicht haben. Und es war wirklich ein Kampf. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht durch den Tipp von Ulrike. Und sagt, was ist das Gegenteil? Ja, was weiß ich, was auch immer so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich geguckt und dann sage ich, das mache ich zu Hause mit anderen Menschen. Mache ich ja schon die ganze Zeit. Und dann kam Entspannung. Mache ich ja schon. Wie cool ist das denn? Ich mache das ja schon egal. Wie cool ist das denn? Morgen sehe ich das Ergebnis. Ich muss ja gar nicht gegen ankämpfen. Und das, also ich schätze uns alle hier so ein, dass wir sehr, sehr gerne das alles anwenden wollen und sehr gut anwenden wollen. Und gerade solche Menschen wie wir, man muss es analysieren, man muss wirklich bis ins Letzte, wenn man aber irgendwann komplett verzweifelt wird, sage ich, mach das doch nicht mehr, dann darf man auch mal gerne das Gegenteil ausprobieren. Wo mache ich denn schon die guten Samen? Und über Umweg über Dritte.
Ja, okay. Und
nicht mit der Person, wo du Probleme hast. Also das ist ja schon Buddha-mäßig.
Okay, dann probiere ich das mal.
Ja, vielleicht können wir in der Gruppe auch uns ein bisschen achtsam sein, dass wir da, weil ich schätze uns alle so ein bisschen so ein, dass wir da sehr streng mit uns selbst oftmals sind und sehr viel von uns erwarten vielleicht. Ich glaube, Evelyn kann uns gut helfen. Du hast was Schönes. Ja, kannst auch ein bisschen auf uns achten. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja auch schon selber jetzt gerade gesagt, du hast auch schon oft jetzt ohne dieses Wissen von dir gemerkt, ach guck mal, das war jetzt schon ganz gut. Also das ist so ganz wertvoll. Kannst du uns gerne alle mit unterstützen. Helga, ja, bitte. Susanne. Wollte ich nicht abwürgen. Gucken ein bisschen auf die Uhrzeit. Geht es euch noch gut oder seid ihr sehr eng? Können wir ein bisschen überziehen heute? Ja, weil ich wollte euch noch die Excel-Tabelle zeigen. Die kann ich euch das nächste Mal zeigen. Wegen der Hausaufgaben, das hatten wir noch. Was wolltest du noch, Susanne?
Ja, es gibt ja auch ich wollte noch was Gutes sagen, in den schlechten, in den schwierigen Zeiten. Ist jetzt bei uns hat jetzt die Eva ihr Abi doch abschließen können, trotz mündliches Abis. Also bei uns sind die teilweise schon durch und zwar kein Abiball, keine Feier und so, aber zumindest abgeschlossen und beendet.
Wow. Ja, guck mal, das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich.
Ja, genau, ja, das sieht man ja dann natürlich dann auch. Ne?
Oh, schön. Oh,
ja. Toll. Wollte ich noch mit euch teilen.
Ja, vielen Dank. Ja, genau, was Positives immer
auch. Ja.
Helga, wie geht's dir mit den 8 weltlichen Gedanken? Du hast ja immer schon ein bisschen längere Zeit diese Thematiken schon so, ne, mal gehört und dann auch gelebt.
Aber es ist trotzdem eine tolle Erinnerung, weil mir flutscht das dann auch gern wieder durch. Ne? Das mit allen Themen irgendwie.
Ist mit allen so. Ich freue mich auch jedes Mal über alle Zusammenkünfte, immer wieder. Ach ja, also auch bei Eva, das war so fantastisch. Ich schwärme ja noch immer davon. Ich war nur bei dem ersten, aber das war so toll mit ihren 10 Tugenden, ne? Wie das so glasklar kam. Ja, logisch. 10 Tugende, so an einem Stück, alles ganz toll. Ja, ich finde auch, die Erinnerungen sind immer wieder wichtig. Und vielen Dank, ja. Und Walter, wie geht's dir mit den 8 weltlichen Gedanken?
Ja, wie euch, würde ich sagen.
Was war das?
Spannend. Es geht mir wie euch allen eigentlich. Es ist sehr spannend und das Beste an der ganzen Geschichte finde ich, dass wir eben was tun können, dass wir Instrumente haben, um uns da zu verbessern und das besser zu merken und ja, was dagegen machen können, gegen unser Verhalten oder was wir denken, wie wir reagieren. Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich möchte manchmal, dass es etwas schneller geht und dass man schneller weiter wäre auf dem Weg.
Ja, also wenn man die ersten Schritte schön entspannt macht und achtsam, dann ist das schon möglich. dann kann das schon passieren, dass sich das beschleunigt irgendwann. Aber da eben, ja, eben das Wichtige ist immer die Basis, ne? Das bleibt immer das A und O. Also egal, was man irgendwo macht, das ist immer die Basis. Diese 3 Hauptpfade, ohne die geht halt einfach gar nichts. Also erstmal rauskommen wollen, Entsagung und dann eben Mitgefühl, also mit sich selber, wirklich selber eben zu merken, ich leide und dann leiden auch die anderen, Bodhicitta dann daraus zu entwickeln. Und das sind nachher dann die Dinge, die einen dazu bringen, wirklich so weit dran zu bleiben und das immer wieder zu vertiefen, weil es ist keine leichte Kost immer, ja. Und die 2 Dinge helfen dann wieder, dass man wirklich sich mit dieser richtigen Welt sich beschäftigt und wirklich die Dinge tut, dass man dann irgendwann die Leerheit direkt sehen kann. Es baut alles aufeinander auf. Das fällt mir immer wieder auf. Also ich bin immer wieder geflasht, wie sehr das aufeinander aufbaut und ineinander greift. Und dann passiert der nächste Schritt schon fast automatisch. Also das ist auch das Fantastische an diesem Lamrim. Also diese Stufen sind ja wirklich so niedrig gelegt, ja. Wenn du auf der einen bist, dann merkst du gar nicht, dass du schon in die nächste Stufe gehst, aber zack, bist du schon da fast, ja. Wenn du erstmal Entsagung verstehst, wenn du erstmal verstehst, dass du leidest und rauskommen willst und dann eben dich mal umguckst, sagst du, meine Güte, die anderen geht das ja genauso. Es geht so schnell, es ist so nah beieinander alles. Also es ist wirklich immer geflasht, wie das alles wirklich ineinander greift. Und wenn man, das hatten wir ja auch gesagt in einer der Klassen, ne? Die ganzen Grundlagen sind auch für den ganz schnellen Weg immer wichtig. Ohne das geht es nicht. Und wenn du die hast, dann passiert der Rest im Grunde ganz natürlich und automatisch und auch flüssig. Aber es gibt auch schwierige Zeiten. Wenn man zum Beispiel so einen Text hat, Vera, ne? Und dann sich durchkämpft und sagt, ja, schön. So, dann machen wir jetzt einmal nochmal den, Bildschirm freigeben, also nochmal einmal unser Abschluss. Unser Abschlussmantra. Und da sehen wir auch wieder unser Ziel. Das sprechen wir nochmal zum Abschluss. So. Achso, Entschuldigung, ich bin da ganz falsch. Das ist so. Ah. Entschuldigung, jetzt.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriya Tayami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Dankeschön.
Bitteschön.
Stoppe ich erst nochmal den, dann stoppe ich schon mal hier die Augen.